Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Den Mut zu leben, um das geht, dass man auch zu dem steht, was einem selbst am Herzen liegt.
Im heutigen Fokus geht es darum, wie wir uns von gesellschaftlichen Zwängen und Ängsten befreien und unseren eigenen Weg finden können. Die Logotherapeutin Inge Patsch, Leiterin des Tiroler Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl, holt sich bei zwei Größen des geistigen Lebens Denkanstöße und Anregungen. Ignatius von Loyola und Viktor Frankl weisen ihr den Weg für ihr Ziel, nämlich sich im Leben zu finden. Wie das möglich ist, beschreibt Inge Patsch in einem Vortrag, den sie in der Reihe Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch gehalten hat.
Wir leben in einer Welt von Ratgeberliteratur und Menschen, die uns genau sagen, was wir zu tun hätten oder haben. Und manchmal führt uns das in die Enge, wenn Sie allein das Beispiel nehmen von Ernährung der letzten 30 Jahre. Wer da nicht verrückt wird, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Weil das, was vor 10 Jahren galt, ist heute einfach unmöglich und was vor 30 Jahren galt, ist vielleicht heute wieder modern. Diese äußeren Taktgeber bestimmen unser aller Leben mit. Die entscheidende Frage ist, wie weit unser innerer Rhythmus, das, was wir empfinden, was für uns wesentlich geworden ist im Leben und was nicht, wie sehr wir uns dem entgegenstellen oder auch den Mut haben, auch mal etwas zu sagen. Und diese Normen, die verinnerlichen wir und irgendwann glaubt man dann, man müsste immer zuständig sein überall für die Harmonie. Also ich bin mit dem auch groß geworden, dass ich mir dachte, ich sei für den Frieden in der Familie zuständig, für die Harmonie und so weiter. Aber bin erst spät drauf gekommen, dass eine ziemlich überhebliche Geschichte ist, wenn man so denkt. Und es hat mich sehr befreit zu entdecken, dass man nicht alleine da die anderen als Marionette führt, sondern dass die Harmonie zumindest von zwei Seiten kommen muss. Und diesen Bildern nicht mehr zu entsprechen, das ist eine ziemlich herausfordernde, aber sehr sinnvolle und sehr lebendige und kreative Möglichkeit, dem Leben zu begegnen. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass wir bestimmte Dinge mit Worten nie klären können. Und die Sprache hat eine Grenze, dort wo eben bestimmte Missverständnisse, Begriffe sind oder wir uns an Wörtlichkeitszwängen aufhängen. Das ist immer blöd, wenn man dann nicht weiß, was dahinter steckt. Und diesen Bildern nicht mehr zu entsprechen, ist für mich so wichtig geworden und ich habe daneben auch schon ziemliche Schrammen abgekriegt und habe sie auch ausgeteilt. Also das gehört dazu. Und ich möchte jetzt Ihnen eine Geschichte, in dem Buch gibt es mehr persönliche Geschichten von mir, aber eine ist mir sehr wichtig. Meine Mutter hatte außerhalb der Familie nie viele Kontakte und lebte sehr zurückgezogen. Ihr Interesse galt ihren Enkelkindern und mir. Sie hatte sich die Fähigkeit des Mitfreuens hart erarbeitet und fand für ihr Leben viel Tröstliches in der Musik. Einmal pro Woche besuchte ich sie und ich nahm mir Zeit, ihr zuzuhören, und sie verwöhnte mich mit ihrem unvergesslichen Apfelstrudel. Im Gespräch war es ihr nicht immer möglich, das auszusprechen, was mir wohlgetan hätte. Sie hielt Distanz, wenn ich sie spontan umarmen wollte. Doch ihre Gabe, Briefe zu schreiben, hat sie ein Leben lang gepflegt. Briefe können zum Segen mit Langzeitwirkung werden, sofern man sie aufbewahrt. Und so kann ich heute lesen, was mir meine Mutter vor 19 Jahren geschrieben hat. Danke für deine Gabe, auch in fast aussichtslosen Stunden immer noch ein ermunterndes Wort zu finden.
Wer sind nun die beiden Denker, die Patsch inspirieren? Ignatius von Loyola war der wichtigste Mitbegründer und Gestalter der Gesellschaft Jesu, der späteren Jesuiten. Er wurde im Jahr 1622 heilig gesprochen. Der Neurologe und Psychiater Viktor Frankl begründete die Logotherapie und Existenzanalyse. Er hat 4 Konzentrationslager überlebt und trotzdem Ja zum Leben gesagt. Frankl sieht den Menschen als ein Wesen, das nach dem Sinn im Leben strebt. Franz Josef Köp hat Inge Patsch eingeladen, weil er das Gefühl hat, dass wir heute vielen Zwängen ausgesetzt sind. Zwängen, die uns auferlegen, wie wir sein und was wir tun sollten.
Früher, in meinen Jugend- und Kinderjahren, als in den 1950er, 60er Jahren und erst recht in den Jahrzehnten davor, als unsere Eltern aufgewachsen sind, da gab es einen enormen Anpassungsdruck. Die Menschen mussten sich fremden Gedanken unterwerfen, dem Brauch, der Überlieferung, der Tradition, dem Führer und seiner Ideologie, den Dogmen und Vorschriften der unfehlbaren römisch-katholischen Kirche, die sich ja bis in die Intimität des Schlafzimmers in das Privatleben der Menschen einmischte. Heute spielen Brauch, Überlieferung, Tradition, Führer, Kirche für die meisten Menschen keine Rolle mehr. Doch es gibt ebenfalls einen enormen Anpassungsdruck, der vom Zeitgeist ausgeht, von den unzähligen Must-Have und To-Dos, also von dem, was man alles haben muss, wo man überall gewesen sein muss, bei welchen Events man dabei sein muss, was Mode ist, was man anzuziehen und wie man auszusehen hat, was im Trend ist, was jetzt gerade schick und gut ist und so weiter. Man tut, wird lüttund, sagt man in Vorarlberg, und meint damit, man passt sich an die Mehrheit an.
Auch der Bregenzer Wälder Liedermacher Ulrich Treu hat sich mit den Kleberer Bahnteifeln so seine Gedanken gemacht, was sich in Vorarlberg gehört und wo die Zwänge liegen.
Hast du's Auto gewaschen und der Vorplatz so, hast der Rasen aller König meint. Und jetzt Blättle wieder sauber zusammen geführt, wenn's der Luft hat noch ja nicht weit. Hast du das, König Dong, hast du Samstag aber König Dong, Wilsus Kama, die beim besten Wille dir, nie im Sieberg immer hier lang. Hast dein Hüsle Alpott wieder nü verhutzt, hast der Vorplatz König Flastre lang. Schied der Liga mit dem Meterstab naubut, und beim Räder zoche und retong. Hast du hast du Samstag aber König Dong, willst du's Kama, die beim Wächter will an dir, nie in Xieberg immer nie lang. Hast du Trinke geschmiert, das Unkraut auserzählt, hast du neue Rasen Sommer gesagt, hast du Kirche, Rodele und Schöfer rund, Garten, Zwergle, Nars und Treit. Hast du Tasch, hast du Samstag, Arba, König, Dom, willst du's Kama, die beim besten Wille mir, nie im Sieberg Himmel hier lang. Hast du Tom, hast du Samstag, aber König Tom, willst du's Kama, die beim besten Wille mir, nie im Sieberg Himmel hier lang.
Doch zurück zum Vortrag. Inge Patsch hat ihre Gedanken in ihrem neuen Buch aufgeschrieben, das den Titel trägt »Mich in meinem Leben finden«. Sie beschreibt darin Erlebnisse auf ihrem Weg zu mehr Abgrenzung. So schreibt sie: »Ich war bereits verheiratet und hatte schon zwei Kinder und um ungute Stimmungen zu vermeiden, versuchte ich, meine Kinder, meinen Mann und meine Mutter zufriedenzustellen. Was natürlich etliche Male misslungen ist und besonders bei Familienfesten erlebte ich mein Scheitern besonders schmerzlich. Geprägt durch meine Jugend war ich nach wie vor überzeugt, dass ich für die gute Stimmung in der Familie zuständig sei. Diese Sichtweise ist alles andere als realistisch und ziemlich anmaßend und überheblich. Erst als meine innere Überzeugung so groß wurde, dass es mehr geben müsse als das Befolgen dessen, was andere von mir verlangen, begab ich mich auf die Suche nach Wegweisern und auf eine innere Spurensuche.«
Es gibt Tage in unserem Leben, da gelingt uns alles wie von selbst. Wir stehen in der Früh auf. Es darf auch Regenwetter sein, trotzdem geht's uns gut. Also Menschen, die schon ein Stück weit an sich gearbeitet haben, sind nicht vom Wetter abhängig. Das möchte ich so viel einmal betonen. Da muss man nicht vorher schauen, wie es draußen ist, sondern man kann schauen, wie es drinnen ist. Und es gibt so Tage, da wacht man auf und es gelingt. Und es ist schön und man freut sich. Und dann gibt es eben die anderen Tage. Es gab kein Ereignis, was darauf hindeutet, dass die Stimmung schlecht ist. Trotzdem ist sie mies. Ernst Jandl, ein österreichischer Dichter, hat dazu gesagt, das sind sogenannte Scheißentage. Wir kennen sie alle und ich gebe Ihnen jetzt nicht sehr gern Tipps her, aber ich glaube, den mag ich selber für mich auch. Versuchen Sie bitte nicht, aus einem Scheißentag einen Sonnentag zu machen. Sie verbraten nur unnötig Energie. Ziehen Sie sich lieber zurück. Zum Beispiel die Wüstenväter gaben das früher, wenn sich da wer nicht gut fühlte, so Evagrius Ponticus bei den Wüstenvätern, der hatte gesagt, dann geh uns nicht auf die Nerven und zieh dich in deine Zelle zurück. Einen Hinweis möchte ich Ihnen geben, wenn Sie nicht alleine leben und eine Partnerin oder Partner haben oder Kinder haben, sagen Sie das denen: Ich bin heute nicht gut drauf, du kannst nichts dafür, es hat nichts mit dir zu tun, aber bitte komm mir nicht zu nahe heute. Und das hat für mich mit Selbstachtung zu tun und nicht so, dass dann alle raten müssen, ja, wie geht's dir denn, was hast du denn jetzt? Also das geht nicht. Und diese Orientierung, sein eigenes Maß zu finden, ja, das sind eben nicht Vorgaben von anderen Menschen, sondern nur Orientierung, die brauchen wir. Und wenn die Tradition eben in vielen Bereichen verloren ging, bestimmte Dinge könnte man ihnen wieder aufleben lassen, aber nicht die Asche hüten, sondern die Flamme nähren. Und deswegen die große Frage an mich selber und an Sie: Woran orientiere ich mich? Ist es mein Bauchgefühl? Woher kommt meine Meinung, meine eigene Meinung? Wer hat mein Bauchgefühl genährt? Oder womit habe ich es gefüttert? Wer hat meine Meinung mitgeprägt? Das sind spannende Fragen. Und was hat meine Meinung geprägt? Und was für mich noch wirklich wichtig ist, das ist so: Kann ich mich noch inspirieren lassen? Und Inspiration bedeutet nicht, du hast etwas zu tun, ich sage es dir, sondern ich kann mal versuchen wahrzunehmen, was inspiriert mich. Ist es die Musik? Oder sind es eben zum Beispiel von Václav Havel die Briefe an Olga und dort bestimmte Sätze? Einer hat mich besonders fasziniert bis heute, wo er schreibt, dass es nicht darum geht, sich selbst zu beherrschen und nichts zu sagen, was der Rede wert wäre, sondern unter Selbstbeherrschung verstehe ich, schreibt Havel, mir eine Atmosphäre zu schaffen, in der ich am besten zeigen kann, wer ich bin. Und dass das manchmal nicht überall möglich ist, wenn man Menschen begegnet, die uns kein Wohlwollen entgegenbringen, weil wir eine andere Meinung haben, dann wird das relativ schwierig. Aber diese Briefe an Olga sind für mich noch immer eine Inspiration, die mir sehr gut tut und die mir wieder mal auf einen Weg bringt, den ich vorher nicht eingeschlagen hätte. Und bei Viktor Frankl gibt es einen Gedanken, der mich auch sehr fasziniert, solange ich Angst habe vor Strafe, hoffe auf Lohn oder der Wunsch, anderen zu gefallen, mein Verhalten bestimmen, ist das wirkliche Gewissen noch gar nicht zur Sprache gekommen. Und mit dem wirklichen Gewissen hat Frankl immer diese persönliche innere leise Stimme gemeint, von der werde ich später noch einmal was erwähnen. Und ich denke, es geht um das, dass ich mich selber achte, auch wenn andere eine andere Meinung haben. Und das ist dieser Weg, sich in seinem Leben zu finden. Und es ist schon über 30 Jahre her, da war ich beruflich ziemlich eingespannt und ja, habe nur damals in der Verantwortung gelebt, in einem Pflichtbewusstsein, das eher überzogen war, und habe eine leise innere Stimme in mir nicht gehört. Ich stand für 2 Tage an einem Messestand und habe dort Speicherschreibmaschinen erklärt, also ich komme aus einem ganz anderen Beruf noch einmal. Und war nach 2 Tagen so müde und so fertig, dass ich, und es war mir so übel, dass ich mir nicht mehr zugetraut habe, allein mit dem Auto nach Hause zu fahren. Ich habe einen Kollegen gebeten, sei doch so lieb und bring mich nach Hause. Daraufhin hat er gesagt, das hättest du dir früher überlegen sollen, pass besser auf dich aus, nimm dir ein Taxi. Ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren, in einer Woge und Welle von Selbstmitleid versunken, und ich hatte Selbstachtung durch Selbstmitleid ersetzt. Im Grunde hatte er recht. Ich hätte mich früher um mich kümmern sollen. Und habe dann in der Phase zu Hause liegend dann noch meine Freundin angerufen und erntete ganz viel Empörung über meinen Kollegen. Ich kann Ihnen sagen, die Empörung über einen anderen, weil er einen enttäuscht hat, hilft einem nicht weiter. Das Einzige, was einem wirklich hilft, ist die Zurückbesinnung auf sich selber und nicht zu glauben, man müsse einen Sündenbock suchen, damit es einem besser geht. Das können Politiker machen, aber wir sollten uns dem nicht anschließen. Und diese Geschichte, diese Zwickmühle, einen beruflichen Termin so wichtig zu nehmen und dem eigenen Körper zu wenig Gehör zu verschaffen, habe ich viele Male gemacht, ich habe es dann auch einiges bezahlt. Und was uns wirklich weiterhilft, ist die Erkenntnis, dass ich für mich selber verantwortlich bin. Und ich kann Ihnen nur wärmstens mitgeben, hören Sie auf Ihre leise innere Stimme. Sie ist da. Wir haben nur das Talent, sie manchmal zum Schweigen zu bringen. Und dann die große Frage, es gibt ja immer so die Frage nach dem Besten. Was ist das Beste? Gibt es überhaupt das Beste? Wer bestimmt, was das Beste ist? Über mein Maß bestimme ich selbst. Obwohl ich persönlich mein Bestes gebe, kann ich nie sicher sein, dass dies von anderen auch so gesehen wird. Und auch ich selber werde im Rückblick nicht alles gut finden, was ich getan habe. In Zeiten der Potenzialoptimierung werden wir nicht nur daran erinnert, noch besser sein zu können, sondern unsere Seele wird mit einem Virus infiziert. Ganz subtil taucht immer wieder das Gefühl auf, man könnte eigentlich noch mehr, man könnte noch besser sein, man müsste sich nur anständig anstrengen. Diese permanente Forderung nach dem perfekten Maß, welches noch dazu von außen bestimmt wird, raubt Menschen Selbstvertrauen und heitere Gelassenheit. Die Folgen sind Unsicherheit, Ängstlichkeit, Unzufriedenheit und der Verlust des Mitgefühls. Die Unzufriedenheit mit sich selbst nährt bei einigen das Gefühl, noch mehr von dem zu tun zu müssen, was bisher schon nicht zielführend gewesen ist. Und Hermann Hesse hat da was sehr Sinnvolles in einem Brief an einen jungen Mann geschrieben: Man muss jedes zu viel, jedes Überschreiten des eigenen Maßes büßen. Man darf ungestraft weder im Eigensinn noch im Anpassen zu weit gehen.
Inge Patsch beschreibt eine weitere Geschichte aus ihrem Leben zur Inspiration. Im Alter von 50 Jahren wurde ich arbeitslos und innerhalb von 3 Monaten hatte ich mich bei mehr als 30 Stellen beworben. Von den meisten Firmen erhielt ich keine Rückmeldung und jene, die sich die Mühe einer Absage machten, schrieben mir, dass ich überqualifiziert sei, was so viel bedeutet wie zu alt und zu teuer. Nach 3 Monaten war mir klar, mehr Energie in neuerliche Bewerbungen zu stecken, hatte keinen Sinn. So wagte ich den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit, und zwar im Bereich der Erwachsenenbildung. Diese kannte ich bisher nur von der Teilnehmerinnenseite und von meiner Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse. Mich hat die Sinnlehre von Viktor Frankl begeistert, doch die Logotherapie beruflich auszuüben, daran hatte ich nie gedacht. Im Blick zurück kommt es mir fast wie ein Märchen vor. Im Märchen müssen die Helden, bevor sie glücklich bis an ihr Ende leben, jede Menge an Schwierigkeiten überwinden. Ganz ähnlich ist es im Leben.
Aber das Beglückende, das uns durch den Tag trägt, und das Leben, sind Begegnungen mit dem Lebendigen. Und das Lebendige sind Menschen, Pflanzen, Tiere, die gesamte Fülle der Natur, Musik, Literatur und die Vielfalt der Kunst. Und indem uns ein Mensch begegnet oder ein Lied unter die Haut geht oder ein Gedicht zur Kraftquelle wird, erhält unsere Liebesfähigkeit nicht nur viele Anregungen, sondern auch Kraft zur Pflege dieser Werte. Und ich glaube, wir haben alle so eine Lektion in Herzensbildung nötig. Und die findet man wirklich mehr in Musik, in Märchen, Geschichten, Lebensgeschichten, wo sie sie auch immer finden. Es ist was wirklich Wunderbares, wenn wir Seelennahrung auch zu uns nehmen und nicht nur Verstandesfutter. Viele sehnen sich nach einem selbstbestimmten Leben und unterliegen dem Irrtum, dass Selbstbestimmung ausschließlich das ist, was aufgrund eigener Ideen und Ansichten entstanden ist. Jeder Mensch ist am Beginn seines Lebens auf Fürsorge angewiesen und niemand von uns ist heute in diesem Saal, hätte es nicht Menschen gegeben, die gut mit uns umgegangen sind, wer es auch immer gewesen ist. Und das mal nicht zu vergessen, vielleicht ist unter Ihnen eine Lehrerin, die ich jetzt persönlich nicht hatte, aber ich habe vor kurzem noch eine alte Lehrerin getroffen, sie ist schon über 90 und die hat mich so gesehen, wie ich bin. Ich war in Deutsch immer recht gut und wollte eigentlich studieren, aber das war der Mutter nicht möglich. Und ich weiß nur, wie sie mir gebeten hat, für die Schülerzeitung was zu schreiben. Und ich habe gezweifelt, ob ich das überhaupt kann. Und hat sie gesagt, mach's einfach, sonst macht's eine andere Flasche. Und ich habe darüber sehr lachen müssen. Und der Humor ist auch was ganz Wesentliches. Und diese Liebesfähigkeit hat zum Beispiel Viktor Frankl in einen wunderschönen Satz gefasst: Die Liebe erhöht beim Liebenden die menschliche Resonanz für die Fülle der Werte. Sie schließt ihm die Welt in deren Wertfülle auf, das ganze Wertall. Und wir alle haben schon erlebt, dass uns jemand anderer auf was aufmerksam gemacht hat, was wir ohne ihn nicht erlebt hätten. Sei es jetzt Sport, ein schöner Skitag oder schwimmen gehen, Boot fahren, was es immer ist. Und dann gibt es bei dem guten Ignatius, der ja schon über 500 Jahre tot ist, finde ich ganz spannend, aus dem alten spanischen Zeit das mal so zu hören, zunächst ist auf zwei Dinge zu achten. Das erste ist, dass die Liebe mehr in die Werke als in die Worte gelegt wird. Und das zweite ist, die Liebe besteht in der Mitteilung von beiden Seiten her. Also vergessen Sie nicht, das hier und da Ihrem Partner, Ihren Kindern zu sagen. Und es gibt einen Gedanken, den ich vor zig Jahren einmal auf einer Karte gefunden habe, als Gott dich schuf, wollte er angeben. Ja klar, sage ich das nicht dem Busfahrer in der Früh, aber meinen erwachsenen Kindern oder meinen Enkelkindern sehr wohl. Und vielleicht wollen Sie das mal jemandem sagen. Wir sagen uns viel zu wenig oft, dass wir uns mögen und dass wir den anderen sehr schätzen. Also freuen Sie sich über die Anwesenheit des anderen. Und was wir noch brauchen, den Mut, das auszusprechen, was uns unter den Nägeln brennt. Und dazu gehört auch die Kunst der Unterscheidung. Die Unterscheidung ist bei Ignatius ganz was Wichtiges, bei Frankl ebenso. Und ich möchte es Ihnen aber jetzt auf eine sehr praktische Weise bringen. Und zwar, es kommt immer auf unsere Sichtweise an. Wie schauen wir in die Welt? Und da gibt es sowas wie eine rosarote Brille. Optimismus, eine herrliche Sache, eine gute Einstellung zum Leben haben, ist wunderbar. Nur, wenn diese rosarote Brille zum einzigen Lebensinhalt wird, dann wird sie auch zum Tyrannen. Dann können wir nicht mehr entscheiden, ob uns etwas gut tut oder nicht, weil man nur mehr alles rosarot sieht. Und deswegen braucht es auch für die rosarote Brille ein gesundes Realitätsbewusstsein. Es ist vieles möglich, aber wirklich nicht alles. Und dann gibt es die andere Brille. Es laufen derzeit zu viele Menschen herum, die diese Schwarzseherbrille aufhaben, die Brille der Bedrohung. Und die geben die dann auch noch weiter mit Prognosen, was alles noch viel schlimmer wird. Also ich bin die Letzte, die irgendwas klimamäßig beschwichtigt. Das habe ich überhaupt nicht im Sinn und ich finde Greta Thunberg fantastisch und ich finde das auch toll, dass unser Bundespräsident das gesagt hat, man muss sich nicht in allem an Amerika anpassen. Und dieser ständige Klagen hat nur den Nachteil, dass wir das Vertrauen verlieren und auch das Reich der Zuversicht nicht mehr in uns lebendig werden kann. Und dazu brauchen wir Inspiration von außen. Und manchmal ist es sinnvoll, eine schwarze Brille aufzuhaben, aber manchmal ist es auch gut, wenn man sie wieder abnimmt und schaut, worauf können sie sich verlassen, bei sich und bei anderen. Und manchmal, wenn man zu viel schwarz sieht, ist es günstig, wenn man verwirrt ist. Die Brille der Verwirrung, wo man immer ein- und aus weiß, wo man einer Sackgasse gerät, wo man nicht mehr weiß, wohin soll ich mich jetzt wenden, ja, dann ist ein sinnvoller Gedanke, wenn du nicht mehr weiter weißt, schau nach, woher du gekommen bist. Und meistens finden wir da in uns schon sowas wie eine Anregung, da hätte ich vielleicht etwas anders machen können. Und der Verlust der Orientierung, wenn das zu lange dauert, wird es immer eng. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man hier und da verwirrt ist, aber bitte nicht zu lange. Dann braucht man wieder einen Menschen, der die Brille der Klarheit aufhat und die Brille der Nüchternheit. Und das brauchen wir besonders dann, wenn der Hausverstand auf Dauerurlaub ist. Und bei manchen habe ich schon den Eindruck, dass das passieren kann. Und ich habe Ihnen jetzt eine Geschichte mitgebracht von meiner Großmutter. Tiefer und nachhaltiger als alle Erziehungsmaßnahmen ist mir ein Gespräch mit meiner Großmutter in Erinnerung. Sie war bereits 94 Jahre alt, versorgte sich selbst und ihre geistigen Interessen waren außergewöhnlich. Den 24. Dezember haben wir immer gemeinsam gefeiert und für mich war es selbstverständlich, dass sie den Heiligen Abend mit meinem Mann, meinen Kindern und mir verbringt. Da öffnete sie mir im Advent, es könne niemand etwas dafür, dass sie so lange lebe und meine Familie hätte endlich das Recht, alleine zu feiern. Und sie komme in diesem Jahr nicht mehr. Dass wir uns freuen und dass sie nicht stört, ließ sie nicht gelten. Ihre Klarheit war ein Geschenk. Und sie hat mir vermittelt, dass auch langjährige Gewohnheiten verändert werden können. In der Familie gingen die Meinungen auseinander. Doch meine Großmutter ließ sich nie beirren. Unterschiedliche Sichtweisen bleiben für alle Beteiligten eine Herausforderung. Zur Toleranz, zum Respekt und zur Akzeptanz. Besonders Weihnachten ist in vielen Familien Auslöser von Meinungsverschiedenheiten und die meisten Menschen sehen in den Familienfesten so etwas wie eine Selbstverständlichkeit. Doch Gewohnheiten haben manchmal eine lähmende Wirkung. Die Feinfühligkeit einzusetzen und darüber nachzudenken, wie es anderen mit meiner Anwesenheit geht, zeichnete meine Großmutter aus. Sie ließ sich von ihrem Gewissen leiten und ich habe viel von ihr gelernt. Und Viktor Frankl bezeichnete das Gewissen als Sinnorgan. Und bei Ignatius heißt es dann, also man sollte sich manchmal Dinge ins Gedächtnis rufen und überdenken, die Wohlgefallen und Freude auslösen. Und die so etwas wecken wie eine himmlische Seligkeit. Und wir alle haben Stunden, Tage, vielleicht auch Wochen himmlische Seligkeit verbracht. Aber wir werden irgendwie von diesen äußeren Taktgebern angeleitet, immer auf das zu schauen, was blöd läuft. Ich kann nur sagen, schauen Sie wenigstens einmal im Tag auf das, was gut läuft.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Bitte schauen Sie drauf, dass Sie nicht alles sofort abwerten. Ob das jetzt, jetzt ist das Essen nicht gut gelungen. Freuen Sie sich, dass es nicht verbrannt ist. Das reicht ja manchmal, oder? Und es geht nicht nur darum, das eigene Verhalten in Gut und Böse einzuteilen. Im Schwarz-Weiß-Denken verlieren wir die Fähigkeit zu unterscheiden. Und gerade dieses Talent ist in unserer Gesellschaft derzeit dringend gefragt. Und deswegen brauchen wir sowas wie eine bunte Brille. Im Leben gibt es alles. Und die Brille des Lebens, die hat immer so etwas wie die Buntheit. Und Frankl hat dazu gesagt, es gibt sowas in uns wie das Echte. Das hat er als Evidenzgefühl bezeichnet. Das ist etwas, was man nicht mehr beweisen kann. Wo man nicht mehr dahinter schauen kann, ja, warum ist das so? Nein, ich spüre es, dass es für mich jetzt richtig ist und deswegen tue ich es auch. Also das ist was ganz Wichtiges, eine unerschütterliche Ruhe und eine Unbeirrbarkeit.
In einer weiteren Geschichte zur Inspiration geht Inge Patsch noch einmal auf ihr Berufsleben ein. Sie schreibt: Meine berufliche Selbstständigkeit im Alter von 50 Jahren war ein Sprung ins kalte Wasser. Es wurde ein wenig wärmer, als mir mein geschätzter Lehrer die Möglichkeit bot, Vorträge und Seminare für ihn zu organisieren. Fast 5 Jahre hielt ich meinen Einsatz für selbstverständlich und trug auf diese Weise einiges zu jenem Bild bei, das er und andere sich von mir gemacht hatten. Dankbarkeit gehört zu meiner seelischen Grundausstattung und ich stürzte mich mit großem Engagement in die Arbeit. Meine Begeisterung galt der Gestaltung einer Homepage mit aussagekräftigen Texten und diese Tätigkeit war ein Alleingang am Schreibtisch. Der Zuspruch war groß und ich hatte nicht nur im administrativen Bereich, sondern vor allem inhaltlich viel gelernt. Irgendwann wollte ich nicht nur für Rahmenbedingungen sorgen, sondern mich auch thematisch einbringen. Außerdem wollte ich nicht mehr dem Bild entsprechend dankbar für die Möglichkeit des Organisierens zu sein. Jahrelang machte ich mir vor, ausgebuchte Veranstaltungen seien leicht zu schaffen. Eine halbwegs ansprechende und informative Homepage forderte eine enorm große Menge an technischem Können, Denkarbeit, Kreativität und Zeit. Meiner eigenen Kraft war ich mir nur unzureichend bewusst und deshalb habe ich andere überschätzt. Vielleicht fand ich nicht die richtigen Worte. Vielleicht war es einfach an der Zeit, eigene Wege zu gehen. Damals ist es mir nicht gelungen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der ich zeigen konnte, dass ich neben meinen organisatorischen Fähigkeiten mehr drauf hatte. Fassen wir ein paar Gedanken von Inge Patsch zusammen. Sich auf das Bauchgefühl verlassen, fragen, woher bin ich gekommen, kann mir die Herkunft den Weg weisen, auf Abwertungen verzichten, sich von seinem Gewissen leiten lassen, darauf schauen, was gut läuft. Herausforderungen sind Prüfungen für Heldinnen und Helden. All diese Gedanken können helfen, sich im Leben zu finden, sagt Inge Patsch. Und es gibt ein lohnenswertes Ziel, findet sie.
Eine friedensfähige Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die ohne Feindbilder auskommt. Diesen Satz sprach Max Frisch 1976 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Als man Kardinal Franz König fragte, so am Ende seines Lebens, was für ihn das Wichtigste war, sprach er davon unter anderem: Ich habe versucht, in meinem Leben ohne Feindbilder auszukommen. Und dieser Versuch, ohne Feindbilder auszukommen, hat mich so inspiriert. Ich habe während dem Schreiben des Buches eben dieses Interview in ORF 3 gesehen mit Franz König. Und ich habe mir etliche Gedanken gemacht. Die sind absolut nicht ausgereift, aber ich habe mich dann gefragt, wie kommen denn die Feindbilder in uns hinein? Mitbringen tun wir sie auf keinen Fall. Ich bin überzeugt, dass kein Menschenkind mit Feindbildern auf die Erde kommt. Wir bringen alle ganz was anderes mit. Und an dem, das heißt für mich, an mich in meinem Leben finden, das, was so an Guten, an dem in mir drinnen ist, dass das andere dazukommt, das wissen wir eh. Aber ja, woran liegt es denn? Wo kommen denn die Samen her, dieser Feindbilder? Ich denke, es ist nun einmal schon eine Rasse, die Unterschiede einer Rasse, die auf einmal Unterschiede von Menschen ausmachen. Und je nachdem, wie man groß wird, macht es mit einem eher Angst und man baut ein Feindbild auf oder nicht. Ich finde es eigentlich erschütternd, dass die alle die gleiche Botschaft haben, aber sich gegenseitig die Feindbilder nur so um die Ohren hauen. Also so geht es mir jedenfalls. Und diese Samen, sich von diesen Samen zu lösen, dass die in uns nicht zum Unkraut werden. Es gibt zum Beispiel einen Hinweis, den möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Und zwar, wenn es geht, achten Sie darauf, wenn von die gesprochen wird. Die Männer. Die Frauen, die Jugend. Und dann gibt es ja was besonderen Sport in unserer Gesellschaft, was ich einfach schade finde, denn ich möchte da wirklich mal ein Plädoyer für Lehrpersonen auch machen. Es heißt dann die Lehrer. Ich kenne sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die ihr Bestes geben. Natürlich gibt es die schwarzen Schafe und die Bildung nicht so vermitteln, wie wir sie uns wünschen würden. Vielleicht haben sie resigniert, sind gleichgültig geworden oder noch schlimmer, zynisch. Aber achten Sie darauf, wenn es darum geht, wenn man von die spricht. Diese pauschalen Wertungen. Wie haben es da auch nicht gern, dass jemand von uns, mei, die Alte, also ja, ich bin auch nicht mehr ganz jung. Und das, was es normal geht, wir brauchen sowas wie das Zulassen von Betroffenheit. Wir können nicht nur empört sein oder andere abwerten und da in den Chor einstimmen, der uns durch diverse Medien um die Ohren fliegt. Es geht um unsere Herzensbildung und die Lebensfreude, ebenso wie aus Betroffenheit können wir lernen. Wir brauchen beides. Und wir brauchen wieder eine gesunde Fassungslosigkeit anstelle einer Drachenethik. Gesunde Fassungslosigkeit ist dann gefragt, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, in denen pauschale Urteile andere Menschen abwerten. Die Drachenethik kennt den Panzer der Unverwundbarkeit und speit Feuer. Doch wir sind Menschen und keine Drachen und bleiben solche ein Leben lang verletzlich. Und auch verwundbar. Und natürlich lebt unser Miteinander von Wertschätzung und Zuwendung, aber auch von wohlwollenden Einwänden, wenn bestimmte Dinge gar nicht gehen. Und ich glaube, wir brauchen wieder eine Kultur der gesunden Kritik.
Inge Patsch hat die Gruppe Findling aus Tirol mitgebracht, weil sie der Ansicht ist, dass diese Gruppe und die Liedtexte perfekt zu ihrem Vortrag passen. Thank you.
weil man älter wird. Ich hab im Leben schon so vieles gemacht, wenig gerettet und vieles kehrt. Bevor die Tage, auf die ich zurückschau, sich langsam im Nebel verlieren. Sollt ihr ein bisschen was bedenken, sollt versuchen zu verstehen. Bin ich dir oft nicht gerecht worden, hab ich nicht gegeben, was wichtig war. Vielleicht hat ich die öfter halten sollen, das wird mir jetzt erst richtig klar. Es tut mir weh, wenn ich mir denk, was als Stückwerk bleibt im Leben. Aber vielleicht kann's mir sagen, ich hab mein Bestes. Schon könnt man sagen, es war wohl ziemlich viel verkehrt. Und es war ein Haufen Arbeit, aber das Leben war's mal wert. Es hat eine Zeit gebraucht, bis ich gelernt hab, dass das Leben keine Proben kennt. Dass alles, was passiert, gleich live ist. Und kein einziger die Fehler kennt. Und wie schwer es ist, verzeihen dem anderen und vor allem mir. Und dass wir alle gleich sein, dass sie das an nicht kapieren. Ich bin im Blindflug unterwegs, weil keiner weiß, wohin die Reise geht. Und das Leben, wenn man falsch tut, Zeit nicht wert. Wenn ich zurückschau, kann man sagen, es war wohl ziemlich viel verkehrt. Und es war ein Haufen Arbeit, aber das Leben war's mal wert. Und wenn die Zeit für mich am Ziel ist, wenn's um den letzten Abschied geht, möchte ich das in meinem Lebensbuch ungenügend steht. Mein ganzes Leben war Premiere, da können Fehler schon passieren. Und trotzdem nicht die allen nur vor mir selber aufrecht stehen. Ich bin im Blindflug unterwegs, weil keiner weiß, wohin die Reise geht. Und das Leben, wenn man falsch tut, sich lange Zeit.
Es jährt sich ja jetzt dann bald am 9. November zum 30. Mal der Fall der Mauer in Berlin. Und für mich war geschichtsmäßig in meinem Leben, ganz bestimmt, weil es auch familiär betroffen hat, das größte Ereignis in der Geschichte. Und wenn man jetzt davon spricht, wie können wir den Versuch machen, ohne Feindbilder zu leben, vielleicht könnten wir versuchen, in Familien ein Stück weniger Mauern aufzubauen. Und es gibt eine Geschichte, ich darf sie erzählen. Das ist eine junge Frau, sie heißt Marie, ist verheiratet, lebt mittlerweile in Hamburg und hat 3 Kinder. Und sie ist die ersten Jahre, also 6 Jahre, noch in der DDR groß geworden, in Leipzig aufgewachsen. Und sie hat mich bei einem Seminar kennengelernt und hat mich dann gefragt, ob ich denn nicht was wüsste, wie kann ich denn meinem Vater begegnen? Er wirft mir immer vor, ich hätte ihn verraten, weil ich von Leipzig nach Hamburg übersiedelt bin. Und wir haben dann lange darüber gesprochen, wie es ihr geht und wie sie mit ihm sprechen will. Und er sagt, er versteht nichts von dem, wie wir jetzt leben. Und irgendwo erreiche ich ihn auch nicht. Ich habe keine Chance, ihm zu erklären, wie ich denke, wie ich fühle. Aber ich fühle mich so mies, dass er mich als Verräterin hinstellt. Und diese Befreiung jetzt, sich von dem zu lösen, dass sie ihren Vater nicht überzeugen kann, dass es ein guter Schritt gewesen ist. Sie hat ihn dann gefragt, was er denn in dem Alter getan hätte. Das wäre 1976 gewesen. Das war noch 13 Jahre vor dem Fall der Mauer. Und dann hat er ihr erzählt, ja, wir wollten raus, aber wir hatten nicht den Mut. Und du hast ihn jetzt. Und es war fast so was, hat sie mir erzählt, die Marie, so was wie Gehässigkeit, dass sie ihre Freiheit in Verantwortung lebt. Und sie hat ihm dann nur gesagt, ja, das ist einfach sehr traurig, aber soll ich deswegen mein Leben so leben, wie es dir gefällt? Das kann doch nicht sein. Und diese Mauern abzutragen, das finde ich eine große Herausforderung für unsere Zeit. Und ich denke, sie braucht es auch viel im familiären Kontext und auch im beruflichen Miteinander. Und ich denke, Feindbilder können dann zu Mauern werden, wenn eine Seite einfach nur mehr darauf beharrt, auf der richtigen Seite zu stehen. Gegen die Besserwisserei hat man wirklich fast keine Chance. Und da kann man auch noch so mitfühlend sein und sagen und nachfragen, wie geht's denn dir damit? Ja, das bleibt dann eine lebenslange Herausforderung und manchmal muss man mit diesen schmerzlichen Erfahrungen leben. Man kann sie nur in sein Leben integrieren, aber fröhlicher wird es dadurch nicht unbedingt.
Inge Patsch stellt den Leserinnen und Lesern in ihrem Buch auch Fragen, beispielsweise zum richtigen Maß. Woran messe ich mich? Wofür sage ich ja? Wozu sage ich nein? Woran merke ich, dass mein Maß überschritten ist? Wo überfordere ich andere mit meinem Maß? Und sie zitiert Viktor Frankl. Zur Fähigkeit des Menschen, über den Dingen zu stehen, gehört nun auch die Möglichkeit, über sich selber zu stehen. Einfacher gesagt, ich muss mir von mir nicht alles gefallen lassen. Ich kann abrücken von dem, was sich in mir befindet.
Dankbarkeit verwandelt sich bei mir meistens von selbst in ziemlich kreative Ideen, die mir dann auch sehr viel Arbeit machen. Und das ist auch schön, manchmal ist ein bisschen viel und dann fange ich mich wieder an ausrasten und am liebsten gehe ich im Sommer am Attersee schwimmen, im Bodensee auch sehr gern. Aber dieses Schwimmen und dieses Spüren von Wasser ist für mich was ganz Wichtiges geworden. Und überhaupt war es auch immer wieder die Dankbarkeit, die mich inspiriert hat zur Neugierde, zu dem, was es an neuen Möglichkeiten noch gibt. Und vielleicht so zum Schluss für Sie eine Anregung, die nicht von mir stammt, sie ist von Clemens Sedmak, den ich sehr schätze. Und der hat einmal empfohlen, man sollte für sich selber eine Gebrauchsanweisung für sein Leben schreiben. Also mich in meinem Leben finden kann mir niemand anderer sagen. Ich kann mich nur inspirieren lassen. Aber was müsste denn in ihrer drinnen stehen? Also in meiner muss sicher stehen Lebensfreude und Dankbarkeit und vor allem auch Begeisterung. Ich möchte mich noch immer begeistern können und das hat mir auch meine Großmutter bis ins hohe Alter mitgegeben. Und dann die Frage, wo sind sie verwurzelt? Wo stecken meine Wurzeln? Jetzt weniger die Familie, sondern also die seelisch-geistigen Wurzeln, die befruchtet werden müssen. Also wo kriegen sie diese Nahrung, die sie brauchen, damit sie wieder neue Wege gehen können? Und dann, wann tragen meine Wurzeln Früchte? Und vielleicht die wichtige Frage, wann brauchen meine Wurzeln einen Winterschlaf? Es geht nicht nur um Aktivität, sondern wir brauchen wieder eine gesunde Passivität. Und Viktor Frankl schrieb so 1946, wir haben die Chance, uns selbst zu besinnen. Zur Zeit der Überflussgesellschaft hatten die meisten Leute genug, wovon sie leben können. Aber viele Menschen wussten von nichts, wofür sie hätten leben können. Also vielleicht fragen Sie sich manchmal einfach, wofür möchte ich meine Zeit einsetzen und wofür nicht? Welche Grenzen reiße ein? Und Ignatius von Loyola, so ein Gedanke von ihm noch zum Schluss, finde ich nämlich äußerst spannend. Das Maß des rechten Dienens besteht nicht darin, immer mehr und noch mehr zu dienen, sondern die Qualität des Dienstes wird dadurch bestimmt, inwieweit das Dienen den anderen befreit. Und Boris Pasternak, der Autor von Dr. Zhivago, hat ein wunderbares Gedicht geschrieben und das möchte ich Ihnen jetzt gerne noch mitgeben. Das Schaffensziel ist Selbsthingabe und nicht Erfolg und lautes Schreien. Und Schmach ist's, ohne Wert zu haben, ein Spruch in aller Mund zu sein. Und stehen lassen, was vergebens, im Schicksal, aber nicht im Werk. Ganze Kapitel deines Lebens abtun mit einem Randvermerk. Und keinen Deut von dem aufgeben, was der Person gehören muss. Lebendig sein, nichts als Leben, nichts als lebendig, bis zum Schluss. Danke.
Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Finden des für Sie richtigen Weges.
Fokus widmete Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Mit der Lehrlingsausbildung geben wir der Vorarlberger Jugend neue Perspektiven.
Zwischen die, die gehen und die, die bleiben. Arm und reich, weiß und schwarz werden ausgespielt gegeneinander. Und die Ausgrenzung von Minderheiten geht damit Hand in Hand. Dahinter steckt Kalkül, man will den Unfrieden provozieren. Weil mit sozialen Spannungen lässt sich's wunderbar regieren. Und ob wir immer noch nicht wissen, sagen sie ganz bestimmt, dass der eine nur was kriegt, wenn man dem anderen etwas nimmt. Sicher nicht in unserem Namen, es wird Zeit, dass ihr Ängste sorgt. Das ist nicht das, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen, dafür Tag. Wir sind dagegen, das meint's alle wieder, auch jetzt gegeneinander. Sicher nicht in unserem Namen, sicher nicht in unserem Land. Die Sprache wird brutaler, man redet vom Schmarotzer im Sozialsystem. Beim Asyl kommt gleich der Missbrauch, in jedem Flüchtling sieht man ein Problem. Und die sozialen Medien stimmen ein in das Geschrei. Mit Postings voller Hass und Zorn redet man den Unfrieden herbei. Sicher nicht in unserem Namen, es wird Zeit, dass ich Ängste sorg. Das ist nicht das, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen, dafür Tag. Wir sind dagegen, das meint's alle wieder, auch jetzt gegeneinander. Sicher nicht in unserem Namen, sicher nicht in unserem Land. Für Welt vor. Wir will man zusammen leben, hockt da jeder allein seiner Ecken und will keinen anderen etwas geben. Wie stellen wir uns das vor, in Zeiten vom Internet, wo die ganze Welt enger zusammenruckt, neue Grenzen funktionieren nicht.
Sicher nicht in unserem Namen, es wird Zeit, dass wir echte Sorgen. Das ist nicht das, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen, dafür doch. Wir sollen dagegen, dass wir jetzt alle wieder auch jetzt gegeneinander. Sicher nicht in unserem Namen, sicher nicht in unserem Land. It.